Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Tangentenabend, der ganz dem Thema Bildung gewidmet ist, beziehungsweise was davon noch übrig ist, wenn all die Reformen im Bildungsbereich, die vergangenen und die uns noch ins Haus stehen, ihre Folgen zeitigen werden. Anlass dazu ist nicht nur die erschöpfende und nicht enden wollende Bildungsdebatte, sondern vor allem das neueste Buch des Wiener Philosophen Konrad Paul Liessmann, eine Streitschrift mit dem Titel Geisterstunde von der Praxis der Unbildung. Sie ist die Bildung und die Debatte darüber seit vielen Jahren in aller Munde, wohlgemerkt in aller Munde. Das Gemisch aus vollmundigen ministeriellen Verkündigungen, den Visionen von Bildungsexperten Heilslehren nicht unähnlich, die kostspieligen Pannen hochdotierter Bildungsinstitute bis zu den scheinbar unverzichtbaren Kommentaren der Journalie. All dies lässt keine wirkliche Freude aufkommen, bei den Pädagoginnen nicht, bei den Eltern nicht und die Schülerinnen und Studentinnen größtenteils erst in Jahren, vielleicht Jahrzehnten wissen, was ihnen damals eingebrockt wurde. Die Wortzusammensetzungen, die sich mit dem Begriff Bildung herstellen lassen und Teil der Bildungsdebatte sind, sprechen eine je eigene Sprache. Da ist die Rede von Bildungsverlust, von Bildungsmängeln, Bildungslücken, das sind immer die der anderen. Wir beklagen die Bildungsmisere, um schließlich bei der Bildungskatastrophe zu landen. Von Bildungshunger, vom Glück durch Bildung ist selten die Rede. Führte man heute unter Pädagoginnen ein Ranking über das pädagogische Unwort des Jahres durch, der Begriff Kompetenz, Orientiertheit hätte gute Chancen, zum pädagogischen Ungustel des Jahres und nicht nur dieses Jahres gewählt zu werden. Die, die jetzt da lachen, das sind Pädagoginnen. Was die Diskussion des heutigen Abends nicht einläuten wird, meine Damen und Herren, ist ein Ende der Bildungsdebatte. Fertige Lösungen sind heute nicht zu erwarten. Die präzise Benennung aber der Bruch- und Schwundstellen unseres Bildungsgebäudes, die punktgenaue Kritik so mancher Verschlimmbesserungen, können vielleicht einen Ausblick auf eine bessere pädagogische Zukunft möglich machen. Was heute ebenfalls ausfällt, ist ein scheinbar unverzichtbares Element vieler Bildungsdebatten, die sattsam bekannte Schul- und Lehrerschelte. Alle Pädagoginnen werden diesen Raum heute lebendig und erhobenen Hauptes verlassen können, das garantieren wir. Zu gut weiß auch der Referent des heutigen Abends um die Kernarbeit der Pädagoginnen, die täglich an den Schulen des Landes verrichtet wird. Dass auch diese verbesserbar ist, ist natürlich auch ein Teil der Geschichte. Konrad Paul Liessmann ist selbst lernender und vor allem begeisterter und begeisternder Lehrender. Wer ihn einmal hat, und zwar frei, sprechen hören, weiß, wie das Miteinander von Wissen, Erfahrung und Engagement bei den Zuhörerinnen und Zuhörern wie ein Funke einschlägt. Professor Liessmann unterrichtet Philosophie an der Universität Wien, ist seit 1997 wissenschaftlicher Leiter des Philosophicum Lech, das kennen Sie sicher, und hat sich durch seine CD-Reihe Denken und Leben, philosophische Porträts, einen Namen gemacht. Die Medienliste der Vorarlberger Landesbibliothek ist unter dem Stichwort Liessmann inzwischen bei 55 angelangt. Das volle 100 ist in Sicht. Ich möchte Sie auch noch im eigenen Interesse aufmerksam machen auf eine Sendung morgen bei Ö1. Ö1 hat schnell reagiert und für morgen noch eine Sendung anberaumt, und zwar mit Konrad Paul Liessmann unter dem Titel Wie ich zu meiner Bildung kam, unter der Reihe Menschenbilder um 14 Uhr. Nun zum Ablauf des heutigen Abends. Wir beginnen mit dem Referat von Herrn Liessmann und setzen fort mit einem Gespräch, das Gerhard Puschnick moderieren wird. Gerhard Puschnick ist Lehrer in den Fächern Ethik und Musik am Schiller-Gymnasium. Der dritte und abschließende Teil ist dann ganz Ihnen offen, und zwar Ihren Fragen und Anregungen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Die Bude ist gerammelt voll. Das erfreut natürlich ein Veranstalterherz. Und Bühne frei für Konrad Paul Liessmann.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst mal herzlichen Dank für diese sehr, sehr schöne und sehr treffende und schon sehr präzise Einleitung in die Thematik und die Vorstellung meiner Person. Herzlichen Dank auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das bedeutet natürlich eine gewisse Herausforderung mit sich, denn Sie sollen ja nicht umsonst hergekommen sein. Sie erwarten sich etwas und ich werde versuchen, sozusagen Ihre Erwartungen nicht zu enttäuschen. Ich muss allerdings gleich vorausschicken, wer eine Streitschrift schreibt, muss natürlich, er will es ja auch mit Auseinandersetzung rechnen und es mag schon sein und es wird auch schon so sein, dass nicht alle mit meinen Diagnosen, meinen Beschreibungen, meinen Analysen und den Konsequenzen, die ich daraus ziehe oder andeutungsweise ziehe, übereinstimmen können. Aber ich denke, das liegt in der Natur der Sache, vor allem auch in der Natur von Bildung, dass es hier durchaus unterschiedliche Überlegungen und Konzepte geben kann. Ich möchte jetzt nicht einen Vortrag halten. Es geht ja, es ist ja auch gesagt worden, um dieses neu erschienene Buch Geisterstunde, die Praxis der Umbildung, diese Streitschrift. Ich würde Ihnen gerne einiges ein bisschen erläutern oder erzählen zu diesem Buch, wie es aufgebaut ist, was die Intention des Buches ist, welche Themenfelder in diesem Buch angeschnitten werden und Ihnen vielleicht zwei oder drei Leseproben daraus vortragen, nachdem wir hier im Theater sind, auch im Theaterraum sind, vielleicht so ein bisschen eine Leseperformance. Das ist ja, glaube ich, ganz eine zeitgemäße Form auch, etwas zu präsentieren, um dann tatsächlich dann miteinander zuerst mit meinem Gesprächspartner hier auf der Bühne und dann mit Ihnen ins Gespräch kommen zu können. Geisterstunde, ich beginne jedes Kapitel mit ein und demselben Satz in diesem Buch. In manchen Kreisen ist dieser Satz schon zu einem geflügelten Wort geworden, was mich natürlich sehr, sehr freut, nämlich es ist gespenstisch. Mit diesem Satz, es ist gespenstisch, leite ich immer die Beschreibung eines Phänomens ein, das mir in meiner Tätigkeit, in meiner Arbeit an der Universität mit Studenten, mit Kollegen, mit Lehrerkollegen auch von Schulen, aber auch im Umfeld von Erwachsenenbildung aufgefallen ist. Ein Phänomen, eine Situation, die ich eben für höchst problematisch halte, die aber jetzt nicht nur zufällig ausgewählt wird oder wurde von mir, sondern die für mich auch gleichsam signifikant ist für bestimmte Fehlentwicklungen aus meiner Perspektive, nicht nur des Bildungswesens, sondern insgesamt unserer Kultur. Welche Phänomene handelt es sich hier? Ich beginne mit so einem kleinen Rundumschlag. Das ist ja das Schöne bei einer Streitschrift. Man muss jetzt nicht wirklich immer ausgewogen sein. Ja? Man muss nicht zurückhaltend sein. Man darf schon einmal auch hinlangen. Aber ich mache schon darauf aufmerksam, weil mir das auch so unterstellt wurde. Ich sozusagen sauge mir das auf den Fingern und verfolge meine abstrusen Fantasien. Ich werde jetzt das bei der Lesung hier nicht extra betonen, aber immer dann, wenn ich sage, wenn ich so ein Phänomen beschreibe, ist es gut belegt. Es ist nichts erfunden, es hat alles stattgefunden. Ich beginne mit so einem kleinen Rundumschlag unter dem Titel Pisa, Panik und Bologna, wo ich so einige zentrale Entwicklungen unseres Bildungssystems, die sich um diese Stichworte Pisa und Bologna ranken, aufs Korn nehme. Untertitel dieses Kapitels ist die Logik von Bildungskatastrophen, die ich natürlich ironisch darstelle. Dann zwei Kapitel, die schon angedeutet worden sind und sie gehören sicher auch zu meinen Lieblingskapiteln, ich gebe es zu, weil ich da wirklich streitbar bin, das Kapitel über den Bildungsexperten, dass er von sehr vielen sehr geliebt wird, mit dem Untertitel zur Psychopathologie eines Sozialcharakters. Und dann dieses Kapitel über die Kompetenzorientierungswende im Bildungswesen unter dem Titel Kompetenter Ungeist, das Verschwinden des Wissens. Dann beschäftige ich mich ein bisschen mit diesem Phänomen, dass vor allem, ich habe gehört, dass sehr viele Pädagoginnen und Pädagogen hier sind, dann kennen Sie dieses Problem. Sie sehen es vielleicht auch ein bisschen anders als ich, nämlich dieses Phänomen, dass das, was man früher Disziplin oder Fach nannte, an der Schule, an der Universität, ja mittlerweile verschwinden soll und durch Transdisziplinarität, Interdisziplinarität, fächerübergreifende Aktivitäten aller Art ersetzt werden soll. Ich habe für dieses Phänomen einen, ich finde, sehr, sehr schönen poetischen Titel gefunden, nämlich Fächerdämmerung. Untertitel, zweideutig, hoffe ich dann doch, die neue Disziplinlosigkeit. Dann findet sich in diesem Buch ein Kapitel, auf das ich aufmerksam gemacht wurde, durch meine eigene Erfahrung natürlich, aber auch dadurch, dass dieses Phänomen natürlich mittlerweile in allen Facetten unseres Bildungswesens Einzug gehalten hat. Sie haben es sicher auch schon oft am eigenen Leib erlebt und ich hoffe, ich kann nicht sagen, ich hoffe und ich fürchte, wahrscheinlich ähnlich leidvoll wie ich, nämlich die PowerPoint-Präsentation. Die PowerPoint-Präsentation, ich gebe es zu, ist eines meiner Lieblingsfeindbilder. Aus zwei Gründen, weil ich in der Tat wirklich, wie Sie wahrscheinlich auch, schon sehr, sehr viele PowerPoint-Präsentationen erlebt habe, aber noch nie eine gute. Und irgendwann denkt man nach, warum ist das so? Ja? Es gibt ja auch andere, es gibt Vorträge, Vortragsformen, Vorlesungen. Und es gibt viele schlechte Vorlesungen, viele schlechte Vorträge, aber man hört immer wieder auch gute Vorträge. Ja? Ich habe aber ehrlich gesagt wirklich noch nie eine gute PowerPoint-Präsentation erlebt. Und da fragt man sich, warum ist das so? Und unter dem Titel PowerPoint-Karaoke, die Destruktion von Bild und ihre Simulation, habe ich versucht, diesem Phänomen auf die Spur zu kommen. Und habe dann PowerPoint, was ja eigentlich nur eine Software ist, ja, als Symbol genommen für ganz bestimmte Veränderungen in dem, was eine Vermittlung von Wissen, von Kenntnissen, von Bildung nennen könnte. Denn diese Präsentationstechnik ist in erster Linie natürlich eine Lehr- und Vermittlungstechnik. Sie alle kennen das Gerücht, dass Wissen heutzutage eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Wir brauchen nichts mehr wissen, denn wir alle haben ein Smartphone und das gesammelte Wissen dieser Erde ist auf oder in oder über unser Smartphone erreichbar. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad schon, stimmt aber auch auf anderer Seite wiederum nicht. Das heißt, auch ich muss mich natürlich mit der Frage auseinandersetzen, was bedeuten die neuen Medien für unsere Konzeption von Wissen und Bildung. Das findet sich auch ein Kapitel in dem Buch »Was weiß das Netz?« großes Fragezeichen. An den Grenzen der Suchmaschinen. Dann ein etwas allgemeineres Phänomen, das sozusagen auch Anlass wirklich vielleicht zum Streiten gibt. Ich zumindest glaube, die Beobachtung machen zu können, dass in bestimmten Segmenten unserer Gesellschaft Tendenzen zu beobachten sind oder Tendenzen bemerkt werden können, die unter dem Stichwort Infantilisierung oder Selbstinfantilisierung von Erwachsenen. Da geht es jetzt nicht um die wirklichen Infantes, die Kinder, denn die haben das Recht, infantil zu sein. Aber ob 18, 25-Jährige, 33-Jährige, 60-Jährige noch infantil sein dürfen, manchmal ja, aber nicht als Lebensprinzip. Und deshalb findet sich ein natürlich auch selbstkritisches Kapitel, die orale Phase als Lebensprinzip zum Verhältnis von Konsumpädagogik und Infantilisierung. Und natürlich dürfen Kapitel nicht fehlen oder ein Kapitel nicht fehlen über das Phänomen, an dem sich vielleicht wie an keinen die Bildungsdiskussionen entzünden, nämlich der wirkliche oder vermeintliche zunehmende und grassierende funktionale Analphabetismus. Wenn die PISA-Tests irgendwas bewirkt haben, dann das, dass wir wissen, immer weniger Jugendliche können sinnerfassend, wie das schöne Wort heißt, lesen. Ich habe ein Kapitel geschrieben, das sich mit diesem Phänomen auseinandersetzt, unter dem Titel Leselust und Leseleid, Analphabetismus als geheimes Bildungsziel. Meine etwas ketzerische These ist, dass es für viele vielleicht gar nicht so unerwünscht ist, dass immer weniger Menschen sinnerfassend lesen können. Denn solche Menschen sind wahrscheinlich leichter zu manipulieren und zu beeinflussen als andere. Nachdem ich aus der Universitätswelt komme, habe ich auch ein Kapitel geschrieben über Erfahrungen, über die Transformationen der Universitäten aus Anstalten der wissenschaftlichen Forschung und Lehre in konsumentenorientierte Wissensdienstleister. So verstehen wir uns zunehmend. Eine Entwicklung, die einige positive Aspekte hat, aber meines Erachtens auch durchaus einige negative. Und unter dem Titel »Die Diktatur der Geschäftigkeit von der Käuflichkeit des Geistes« versuche ich mir darüber selbst Rechenschaft abzulegen, was ich eigentlich dann auch tue. Und das letzte Kapitel dieses Buches geht der Frage nach, was es eigentlich für eine Gesellschaft bedeutet, wenn wir alles, auch alle Bildung, alle Kultur, alle Kunst, alles Wissen, nur noch unter dieser einen Perspektive sehen, was nützt es? zu was ist es zu gebrauchen, was kann ich damit anfangen. Unter dem poetischen Titel »Die Tränen der Muse« schreibe ich dann, und das ist sozusagen auch mein positiver Abgesang über die Schönheit des Nutzlosen. Das ist in etwa das Konzept des Buches. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt schon so neugierig gemacht, dass Sie dann natürlich ganz gierig nach diesem Buch greifen werden. Und ich möchte sozusagen einige Anregungen geben, einige Ausschnitte vortragen. Jedes Kapitel, wie gesagt, beginnt mit einem und demselben Satz. Es ist gespenstisch. Dann wird das Phänomen dargestellt. Dann kommt eine sozusagen Analyse des Phänomens mit einigen polemischen Einsprengseln. Und jedes Kapitel endet dann mit dem Versuch, die Sache auf den Punkt zu bringen. Also alles in einem Satz, diese Phänomene der Unbildung in einem Satz zu konzentrieren. Und dann kommt sozusagen noch ein Schlussabsatz. Ich sage gleich, das muss man heutzutage immer schon dazu sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, Achtung, dieser Schlussabsatz ist ironisch gemeint, denn jeder dieser Schlussabsätze beginnt auch mit einem und demselben Satz, nämlich